Was wir beobachten, ist, dass die globalen Temperaturen massiv ansteigen, dass dieser Anstieg sich beschleunigt, und zwar genau in dem Maße, wie das Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre gestiegen ist. Für die ersten 0,5 Grad globale Erwärmung haben wir etwa 80 Jahre gebraucht, für die zweiten 0,5 Grad globale Erwärmung roundabout 23 Jahre. Und es ist nicht mehr so weit hin, dass wir die 1,5 Grad Grenze überschreiten werden, von der wir sehr sicher sind, dass dieses passieren wird. Ob das jetzt 2025, 26 oder 27 passieren wird, ist offen. Aber es zeigt, dass wir in eine beschleunigte Phase dieser globalen Erwärmung eingetreten sind, und das ist sehr beunruhigend.
Das war Frank Böttcher, Vorsitzender der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft und Veranstalter des Extremwetterkongresses, der gerade in Hamburg stattfindet. Und über Extremwetter reden wir auch hier in dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der TAZ, und wir sprechen über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Ich bin Verena Kern von Klimareporter und ich spreche heute mit meiner Kollegin Sandra Kirchner. Hey Sandra.
Hallo, ihr hört die Folge vom 27. September. Und heute sprechen wir darüber, welche Rolle der Klimawandel bei der aktuellen Hochwasserkatastrophe spielt. Wir schauen uns die Klimapolitik von Aserbaidschan an, wo im November die nächste Weltklimakonferenz stattfindet. Und zum Schluss reden wir darüber, wie es bildlich gesprochen um die Gesundheit der Erde steht.
Ja, letzte Woche haben wir ja schon kurz über die sehr schweren Überschwemmungen in Mittel- und Osteuropa gesprochen, die Mitte September durch tagelangen Starkregen ausgelöst wurden. Und wir haben uns dann angeschaut, wie gut oder nicht so gut die Städte und Gemeinden in Deutschland eigentlich auf solche Extremereignisse vorbereitet sind. Und heute schauen wir uns an, welche Rolle der Klimawandel bei dieser Hochwasserkatastrophe gespielt hat.
Die Forschungsgruppe World Weather Attribution hat zu dieser Frage jetzt eine Schnellanalyse vorgelegt. Also zu der Frage, welchen Einfluss die Erderhitzung darauf hat, dass es zu diesen extremen Überflutungen gekommen ist. Ja, und das Ergebnis lautet, ja, es gibt diesen Einfluss. Der Klimawandel hat die Wahrscheinlichkeit, dass es zu so einem Ereignis in dieser Region kommt, mindestens verdoppelt. Und die extremen Niederschläge waren um 7-20% heftiger als in einem unveränderten Klima. Oder um es ganz einfach zu sagen, ohne den Klimawandel wäre diese Katastrophe nicht so extrem ausgefallen oder sogar gar nicht passiert.
Für die aktuelle Studie haben 24 Fachleute von Universitäten und meteorologischen Instituten aus 7 europäischen Ländern und auch den USA sich das Sturmtief Boris genauer angeschaut. Dieses Sturmtief hat dafür gesorgt, dass es 4 tagelang extrem geregnet hat, und zwar in einem ungewöhnlich großen Gebiet von Rumänien bis nach Deutschland. Und teilweise kamen dabei über 400 Liter Regen pro Quadratmeter herunter. Ja, und diese 4 Regentage, das zeigt die Studie, waren mit Abstand die stärksten, die jemals in Mitteleuropa aufgezeichnet wurden. Flüsse traten über die Ufer, ganze Landstriche standen unter Wasser, Tausende von Häusern wurden zerstört und 24 Menschen verloren ihr Leben. Hunderttausende waren tagelang ohne Strom, alles in allem waren insgesamt mehr als 2 Millionen Menschen direkt betroffen. Und soweit man das bislang abschätzen kann, liegen die Schäden im mehrstelligen Milliardenbereich. Die EU hat den betroffenen Ländern mittlerweile 10 Milliarden Euro für Notreparaturen und die Beseitigung von Hochwasserschäden zugesagt.
Dazu muss man sagen, bei früheren Überschwemmungen, die es in Mitteleuropa gab, sind noch deutlich mehr Menschen gestorben, nämlich 1997 und 2002. Da waren es beide Male mehr als 200 Menschen, die zu Tode kamen. Das zeigt, dass mittlerweile schon einiges unternommen wurde. Bessere Frühwarnsysteme, bessere Vorhersagen, besseres Notfallmanagement und so weiter. Das ist natürlich gut und wirklich ein Fortschritt. Aber es reicht nicht. Es muss viel mehr passieren und es muss viel mehr in Sachen Klimaanpassung getan werden. Also, dass man überschwemmungsgefährdete Gebiete nicht mehr bebaut oder dass man Flüssen mehr Platz gibt, dass man Rückhaltebecken anlegt und dass man Flächen entsiegelt und so weiter.
Genau, denn die Risiken steigen. Also das zeigt dieser Extremwetterkongress, der gerade in Hamburg stattfindet, wo 3 Tage lang über genau dieses Thema gesprochen wird. Und die Botschaft der Meteorologinnen und KlimaforscherInnen, die ist ganz eindeutig. Es gibt Anzeichen, dass der Klimawandel immer schneller vorangeht, dass die Temperaturen immer schneller steigen, wie man das ja auch bei dem Eingangsstatement von dieser Folge gehört hat. Und in diesem Zusammenhang nehmen extreme Wetterereignisse wie Hitzewellen oder Starkregenereignisse zu und werden intensiver.
Ja, und das zeigt eben auch die Studie der World Weather Attribution. Das Team hat sich nämlich auch angeschaut, was passiert, wenn die Temperaturen weiter steigen, nämlich auf 2 Grad globale Erwärmung, was schon Mitte des Jahrhunderts der Fall sein könnte. Dann werden, so das Ergebnis, ähnliche Starkregenereignisse nochmal um 50% häufiger auftreten als heute und sie werden 5% mehr Regen mit sich bringen. Das heißt, beim Sturmtief Boris waren es jetzt zum Teil 400 Liter Regen pro Quadratmeter. Wenn da nochmal 5% obendrauf kommen, sind das bis zu 20 Liter mehr. Ja, die beste Risikovorsorge wäre deshalb der Ausstieg aus den fossilen Energien, dass wir aufhören, Kohle und Gas und Öl zu verfeuern.
Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Thema. Wir reden ja hier im Klima-Update oft über Deutschlands Klimapolitik, aber heute wollen wir mal gen Osten blicken und über Aserbaidschan und seine Klimapolitik sprechen. In dem Land wird ja Mitte November die nächste Weltklimakonferenz stattfinden und das austragende Land spielt nun mal eine maßgebliche Rolle für den Ausgang und den Erfolg der Klimakonferenz. Das Land muss eben die Interessen aller Länder zusammenbringen und einen Kompromiss entwickeln, den alle Länder mittragen und dabei helfen, dass die Welt bis Mitte des Jahrhunderts klimaneutral wird. Wenn aber das Land so wie Aserbaidschan eine große Öl- und Gasindustrie hat, naja, dann ist schon fraglich, wie interessiert das Land tatsächlich daran ist, die Öl- und Gasförderung zu beenden. Ähnliche Zweifel gab es ja schon im vergangenen Jahr, als die Klimakonferenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfand.
Ja, lass uns mal die Klimapolitik von Aserbaidschan genauer in den Blick nehmen. Wir schauen in einen Bericht vom Climate Action Tracker. Der Climate Action Tracker ist ein Projekt von WissenschaftlerInnen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, die Klimapolitiken von Ländern bzw. von deren Regierungen zu analysieren. Und Aserbaidschan schneidet bei der Analyse richtig schlecht ab. Oder um es mit den Worten des Action-Trackers zu sagen, kritisch unzureichend. Und das ist die schlechteste Bewertung und bedeutet, dass es nur ganz wenige oder gar keine Politiken gibt, die mit dem Pariser Klimaabkommen kompatibel sind.
Also wirklich, das muss man sich auch noch... Na gut, aber... Ja, wie kommt diese Bewertung zustande? Ja, Aserbaidschan hat letztes Jahr ein neues Klimaziel beschlossen. In der Sprache der Klimadiplomatie heißt das National Determined Contribution, also national festgelegter Beitrag zum Klimaabkommen, also zum Pariser Klimaabkommen, abgekürzt NDC. Und anders als das Pariser Abkommen es vorschreibt, hat Aserbaidschan eben kein besseres oder ambitionierteres Klimaziel vorgelegt, sondern sie haben das Gegenteil gemacht. Das Land hat sein Klimaziel für 2030 abgeschwächt. Eigentlich wollte Aserbaidschan seine Emissionen bis 2030 um 35% senken im Vergleich zu 1990. Aber in dem Update vom vergangenen Jahr, da gibt's gar kein Ziel mehr für 2030, sondern jetzt peilt der Öl- und gasexportierende Staat das Jahr 2050 an, also 15 Jahre später, und sagt, ja, 2050, da schaffen wir 40% Minderung.
Auch sieht das Klimaziel keinen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen vor. Dabei wurde ja vergangenes Jahr auf der Klimakonferenz in Dubai beschlossen, dass die Welt den Ausstieg aus der fossilen Energie einleitet, wenn die Beschlüsse selbst auch butterweich waren. Ja, Aserbaidschan will also entsprechend auch künftig Erdgas fördern. In den nächsten 10 Jahren will das Land seine Erdgasproduktion noch ausbauen. Es sollen 30% mehr Erdgas gefördert werden. Und Aserbaidschan investiert deshalb in eine neue große Erdgaspipeline und hat auch Verträge mit den fossilen Konzernen Total Energies und British Petroleum geschlossen. Ja, und durch diese Erdgasförderung steigen auch die Methanemissionen des Landes extrem an. Erdgas besteht ja zum großen Teil aus Methan, aber Methan ist eben auch besonders klimawirksam und das pusht den Klimawandel natürlich noch viel stärker als CO2.
Das Land hat zwar kürzlich eine Initiative zum Ausbau der erneuerbaren Energien aufgelegt, aber dabei geht es nur um die Nutzung erneuerbarer Energien im Inland. Seine Gasreserven will das Land künftig noch weiter exportieren. Dabei hätte das Land durchaus Möglichkeiten, mehr Erneuerbare zu bauen, daraus grünen Wasserstoff herzustellen und diesen nach Europa zu exportieren, also wenn es um Export gehen soll. Deshalb fordert der Climate Action Tracker Europa auf, seine Nachfrage nach Gas zu verringern und Aserbaidschan bei dem Umstieg auf eine CO2-arme Wirtschaft zu unterstützen. Darüber hinaus ist Aserbaidschan natürlich aufgerufen, seine Emissionen langfristig auf null zu senken und Politiken zu verabschieden, die das auch ermöglichen.
Ja, wir kommen zum letzten Thema. Die Erde war beim Arzt zum Gesundheitscheck, also bildlich gesprochen. WissenschaftlerInnen haben die Erde gründlich untersucht und wahrscheinlich könnt ihr es euch schon vorstellen, wie die Diagnose ausgefallen ist. Der Erde geht es nicht besonders gut. Der Zustand ist echt kritisch, denn viele lebenserhaltende Erdsysteme und Prozesse sind angeschlagen und kritische Werte auch schon überschritten. Insgesamt haben sich die ForscherInnen von der Initiative Planetary Boundaries Science unter der Leitung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung 9 verschiedene Erdprozesse angeschaut. Darunter zum Beispiel Klimawandel, die Versauerung der Ozeane, der Zustand der Ozonschicht, die Luftverschmutzung durch Aerosole wie Ruß, die Verschmutzung durch synthetische Chemikalien oder Substanzen wie Mikroplastik, Umwelthormone oder Atommüll, wie viele der Nährstoffe Stickstoff und Phosphor von den Menschen zusätzlich in die Umwelt gebracht werden und ob Menschen Land verändern, also ob sie Wälder roden, um dort Landwirtschaft zu betreiben oder ob sie Moore trockenlegen. Das Stichwort ist hier also Landnutzung und wie reich die Biosphäre ist, also gibt es viele verschiedene Arten und sind die Ökosysteme intakt.
Ja, und in 6 von diesen 9 Bereichen sind kritische Werte überschritten. Die ForscherInnen sprechen von planetaren Belastungsgrenzen. Die Grenzen zeigen an, ob in den 9 existenziellen Erdsystemprozessen, die Sandra eben aufgezählt hat, alles im grünen Bereich ist oder ob es Schwierigkeiten gibt. Und da ist die Schlussfolgerung, ja, es gibt ernsthafte Schwierigkeiten, weil bestimmte Bereiche der Erde zu stark verschmutzt werden, zum Beispiel mit Kohlendioxid oder mit Mikroplastik oder zu stark ausgebeutet werden, etwa wenn wertvolle Ökosysteme zerstört werden, um Landwirtschaft zu betreiben oder Häuser zu bauen.
Ja, und dass das Klimasystem in einem ausgesprochen schlechten Zustand ist, könnt ihr euch sicher denken, sonst würden wir dem Thema ja auch nicht einen ganzen Podcast widmen. Die Belastungsgrenze ist hier also schon lange überschritten. Angeschaut wird sich dafür die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre. Und 2023 lag die bei 419,3 Millionstel Teile. Also von 1 Million Teilchen in der Luft waren 419 CO2. Und der sichere Wert für die Konzentration liegt bei 350 Millionstel Teilchen. Eine Grenze, die wir schon Anfang der 1990er Jahre gerissen haben, also vor 30 Jahren. Und trotzdem pumpen wir jedes Jahr mehr und mehr CO2 in die Atmosphäre.
Ja, das ist in etwa so, als würde man bei hohem Blutdruck weiter Lebensmittel mit ganz viel Cholesterin essen, Fleisch, Käse, Butter oder Eier. Das kann also gefährlich werden, weil eben das Risiko für einen Herzinfarkt steigt. Die Menschheit macht aber trotz der Diagnose weiter und verbrennt immer noch Gas, Öl und Kohle im ganz großen Stil. Und damit steigt das Risiko, dass kritische Funktionen der Erde dauerhaft geschädigt werden oder dass es irreversible Schäden gibt, die nicht wieder rückgängig gemacht werden können. Den ForscherInnen zufolge stehen wir beim Klima kurz davor, in eine Hochrisikozone zu rutschen. Und dass das schlechte Auswirkungen hat, das sehen wir an den Symptomen, die auftreten. Extreme Wetterereignisse treten viel häufiger auf und werden intensiver. Das haben wir ja am Anfang der Folge auch gehört. Die Knappheit von Wasser nimmt zu und ja, insgesamt ist der Planet so geschädigt, dass die Produktivität der Vegetation abnimmt. Zum Beispiel Ökosysteme wie Wälder binden beim Wachstum nicht mehr CO2, sondern die setzen das Klimagas frei. Aber das gilt halt auch für die Produktion von Lebensmitteln. Also wenn die Getreideernte mau ausfällt, weil es zu wenig Regen gab oder vielleicht auch viel zu viel Regen.
Ja, wahrscheinlich hat die ein oder andere beim Hören eben gedacht, also das Ganze mit den planetaren Belastungsgrenzen, das kommt mir bekannt vor, davon habe ich schon mal gehört. Stimmt, das Konzept der planetaren Belastungsgrenzen wurde 2009 vom Nobelpreisträger Paul Crutzen und den renommierten Klimaforschern John Sheldon-Huber und Johann Rockström entwickelt. Und seither wurde das Konzept immer weiterentwickelt. Und bislang wurden die einzelnen Prozesse immer getrennt voneinander behandelt. Aber seit diesem Jahr betrachtet die Wissenschaft die Erde noch stärker als einen Organismus, der eben nur überlebt, wenn die wichtigsten Erdsystemprozesse funktionieren. Und deshalb sprechen die ForscherInnen auch vom planetaren Gesundheitscheck. Wenn aber mehrere lebenswichtige Organe des Erdsystems geschwächt werden, dann kann es passieren, dass dies zu schweren Schäden führt, die eben nicht mehr rückgängig gemacht werden können.
Ziel des Gesundheitschecks ist es, dass Lösungen entwickelt werden, wie die negativen Auswirkungen von menschlichen Handlungen auf dem Planeten begrenzt werden können. Ja, und wie es gelingen kann, wieder in die planetaren Grenzen zurückzukehren. Ein Weg dabei soll indigenes Wissen sein, weil es indigenen Völkern meist viel besser gelingt, verträglich mit der Erde und ihren Ressourcen umzugehen.
Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gern und lasst uns auch gern eine Bewertung oder Feedback da. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de.
Und dann bedanken wir uns noch bei Kerstin Schuster, Peter Lemke und Sebastian Beiwinkel, die uns in dieser Woche mit einer Spende unterstützt haben. Vielen Dank und tschüss.
Ciao.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.